Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent.
Okay. Good afternoon, esteemed guests, candidates, our friends from the media and members of the public.
Es ist eine etwas umständliche Zeremonie, als in der philippinischen Großstadt Davao Mitte Mai die Ergebnisse der nationalen und lokalen Wahlen bekannt gegeben werden. Es geht unter anderem ums Stadtparlament und um den Bürgermeisterposten.
We welcome you to the proclamation of winning candidates for the 2025 national and local elections.
Es ist so ein großer Saal, die Stimmenzähler sind da und die Kandidaten. Dann werden die Namen der Gewählten verkündet.
The number one councillor for the second district of Davao, Mahipos, attorney Joseph.
Die gehen nach vorne, posieren fürs Foto und dann wiederholt sich das Ganze für alle Wahldistrikte das Gleiche, einer nach dem anderen. Und das dauert etwas. Nach etwa einer halben Stunde kommt dann endlich das Resultat, wer Bürgermeister ist.
For the office of mayor, it appears that Duterte Rodi garnered 662,630 votes for the office of mayor.
Es ist Rodi Rodrigo Duterte, der schon Bürgermeister war und auch schon Präsident der Philippinen von 2016 bis 2022. Und hier in Davao scheinen die Menschen begeistert über seine Wahl. Aber Duterte kommt nicht nach vorne in diesem Saal, denn er sitzt aktuell im Gefängnis und nicht mal in den Philippinen, Andreas.
Genau, Rodrigo Duterte sitzt seit Mitte März in einem Gefängnis in den Niederlanden. Er ist angeklagt vor dem Internationalen Strafgerichtshof ICC wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und die Vorwürfe gegen ihn sind ziemlich heftig. Mit seinem Wissen sollen tausende Menschen umgebracht worden sein.
Warum Rodrigo Duterte jetzt trotzdem in ein politisches Amt gewählt wurde, erklärt unser Südostasien-Korrespondent Andreas Papst. Ich bin Antonia Moser. Zuerst, Andreas, wie geht das überhaupt, dass Rodrigo Duterte gewählt werden konnte, obwohl er eigentlich im Moment im Gefängnis sitzt?
Also die Kandidatur als Bürgermeister hat er schon bekannt gegeben, bevor er verhaftet wurde. Er war bereits 7-mal Bürgermeister okay. von seiner Heimatstadt Davao, bevor er jetzt zum 8. Mal gewählt wurde. Er wurde auch noch nicht formal für ein Verbrechen verurteilt, deshalb ist er weiterhin wählbar. Und wahrscheinlich dachte er auch, dass er dieses Amt dereinst antreten kann, weil er dachte nie daran, dass er ausgeliefert wird an den Internationalen Strafgerichtshof. Die Philippinen sind nämlich kein Mitglied mehr.
Aber wie konnte er denn trotzdem verhaftet werden, wenn die Philippinen nicht mal mehr Mitglied sind?
Nun, die Philippinen waren Mitglied. Sie sind ausgetreten, als Duterte Präsident war. Er hat sich da abgesichert, dass er nicht verfolgt werden kann. Aber die Verbrechen, gegen die er angeklagt ist, sind eben bis 2019 passiert. Mhm. Und der Strafbefehl kam, als Rodrigo Duterte zurückkam von einer Reise. Er wurde dann am Flughafen verhaftet, obwohl sein Privatjet nach Davao schon bereit stand.
By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent.
Man sieht da einen Polizist, der Duterte den Haftbefehl vorliest.
And I want to ask you, sir, if you understand this right.
Duterte ist umgeben von Leuten, er sitzt in einem großen Sessel an einem Tisch und bestätigt, dass er alles verstanden hat. Er wirkt aber relativ ruhig, entspannt fast. Was wird ihm denn konkret vorgeworfen?
Es geht um seine Zeit als einerseits als Bürgermeister von Davao und andererseits als philippinischer Präsident. Er habe damals Kriminelle und Drogenabhängige, man muss es so sagen, abschlachten lassen, ohne Verfahren, ohne dass sie verurteilt wurden. Man fand während seiner Zeit als Bürgermeister und auch als Präsident Leute tot am Morgen auf der Straße. Manche hatten um den Hals ein Kartonschild, auf dem stand: Ich bin ein Drogendealer. Die Morde in seiner Heimatstadt Davao wurden von der sogenannten DDS begangen, der Davao Death Squad. Das war eine Art Bürgerwehr, aber auch Polizisten haben sich an diesen Morden beteiligt. Und als Rodrigo Duterte dann Präsident der Philippinen wurde, geschahen diese Morde landesweit und vor allem auch in Manila. Und heute geht man davon aus, dass gegen 30.000 Menschen Opfer dieses Drogenkriegs wurden, der Rodrigo Duterte geführt hat.
So viele Opfer, und trotzdem haben ihn die Menschen in seiner Heimatstadt wiedergewählt, zum wiederholten Mal. Warum hat er dort so eine große Anhängerschaft?
Dafür muss man ein bisschen die Geschichte von seiner Heimatstadt Davao verstehen, auch von den Philippinen. In Davao, im ganzen Süden der Philippinen, herrschte in den 70er Jahren noch ein Bürgerkrieg. Menschen, die damals dabei waren, erzählen von Toten, die es jeden Tag gab. Also es gab Extremistengruppen, Rebellengruppen, die im Stadtzentrum aufeinander schossen. Mhm. Duterte war in den 80er Jahren ein Staatsanwalt. Er kam dann ins Amt als Bürgermeister. Und er versprach, aufzuräumen. Und zwar, indem er nicht, indem er das Töten beendete, sondern er versprach, dass das Töten jetzt die Richtigen träfe. Und zwar waren das seiner Meinung nach die Kriminellen und die Drogenabhängigen.
Wir hören da ein Interview, wo er das auch erklärt.
If you destroy our young children, I will kill you. That is a very correct statement. There is nothing wrong in trying to preserve the interest of the next generation.
Duterte sagt ja eigentlich, es sei legitim, Drogenabhängige und Drogendealer umzubringen, im Interesse des Landes, im Interesse der nächsten Generation. I kill you ist auch so ein Satz, den er immer wieder sagt, den er immer schon gesagt hat. Die Drogensüchtigen sind für ihn eigentlich so ein bisschen der Sündenbock und das Wurzel alles Übels, das er jetzt ausreißen will.
Und das hat die Menschen in Davao auch überzeugt, dass sie ihn so viele Male wählen?
Das hat sehr viele überzeugt, ja. Ich war selber in Davao und habe dort mit einer langjährigen Freundin von Duterte gesprochen, die auch selber Politiker ist, die Stadträtin ist seit vielen Jahren, Pilar Braga. Und sie hat mir ein bisschen von Duterte erzählt.
What kind of person is Mr. Duterte?
Simple.
Yeah.
Very simple. Yeah. Very humble, down to earth. He can be brutally frank. He's like cowboy, you know.
Braga hat gesagt, Duterte erinnere sie ein bisschen an einen Cowboy, eigentlich einer, der zuerst schießt und dann redet.
He cleaned Davao of daily killings. And it was a drastic change.
Er hat aufgeräumt, er hat die Kriminalität in Davao ging runter mit seinen rigorosen Methoden. Und was mich schon überrascht hat, ist dieses fehlende Mitleid gegenüber all den Opfern dieses Drogenkriegs in Davao.
It's not like you kill innocent people.
Für Braga sind das einfach Kollateralschäden, die es brauchte für das große Ganze. Die Kriminalität ist gesunken. Mhm. Duterte hat auch Ambulanzen gekauft. Gesundheitsversorgung hat sich verbessert in Davao. Also fürs große Ganze durfte Duterte Menschen töten lassen. So denken viele in Davao.
Aber das sind jetzt nicht so ein paar wenige, die getötet wurden, sondern etwa 30.000, hast du gesagt. Also es betrifft ja viele. Verdrängen denn die Duterte-Fans das einfach?
Ja, also die Davao Death Squad, diese Todesschwadron, den Duterte losschickte in der Nacht, das geschah ja bei Nacht. Es gab lange wenig konkrete Beweise, dass diese Morde geschehen. Duterte hat sehr lange bestritten, dass es die Davao Death Squad überhaupt gab. Es gab lange keine Beweise, bis dann Mitglieder der Davao Death Squad auch aussagten, dass sie Leute umgebracht haben mit Dutertes Wissen. Mhm. Es gibt aber bis heute viele Menschen in Davao, die nicht glauben, dass die Davao Death Squad existierte.
Aber den Opfern glauben sie dann einfach nicht, also weil die gibt's ja.
Sie glauben den Opfern nicht, weil oft wird eine Verschwörung hinter diesen Aussagen vermutet und die Familien, deren Mitglieder getötet wurden, die Söhne verloren haben, ich habe auch mit ihnen gesprochen, das sind oft Familien, die arm sind, die sowieso sozioökonomisch benachteiligt sind innerhalb der Stadt, denen man sowieso nicht zuhört oder die eine sehr leise oder gar keine Stimme haben. Und diese Familien sind Opfer, sie haben Mitglieder verloren und vielleicht war ein Sohn, hat vielleicht Drogen konsumiert, vielleicht war er auch ein Taschendieb. Diese Familien klagen aber an, dass nur weil jemand Drogen konsumiert oder ein Taschendieb ist, muss man ihn nicht mitten in der Nacht umbringen.
Aber war denn das Drogenproblem oder ist das Drogenproblem in den Philippinen wirklich auch so groß? Also gibt's da so viele Drogensüchtige?
Das ist ja das ein bisschen Absurde an dieser ganzen Geschichte. Es gibt keine Zahlen, die belegen, dass in den Philippinen eine höhere Drogenabhängigkeit besteht als irgendwo anders auf der Welt. Duterte hat das einfach immer behauptet, aber die Statistiken unterstreichen seine Aussage nicht.
Gibt es denn auch Leute, die seine Verhaftung jetzt befürworten, die eben diese Sicht teilen, dass das Problem vielleicht gar nicht so groß war und dass man da einfach unglaublich viele Leute getötet hat?
Es gibt natürlich Leute, die seine Verhaftung befürworten. Vor allem auch in der Hauptstadt, in Manila, im Norden des Landes, gab es große Kundgebungen von Menschen, die sich freuten, dass Duterte ausgeliefert wurde.
Wir sind gleich zurück.
Als selbstständig Erwerbende sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Voodooers begleiten wir Sie umfassend und ein Leben lang mit einer Ansprechperson, die Ihre Bedürfnisse kennt. Als selbstständig Erwerbende und als Menschen.
Rodrigo Duterte sitzt jetzt im Gefängnis. Seine Anhänger möchten ihn aber als Bürgermeister von Davao sehen, trotz oder manche vielleicht auch wegen seines brutalen Führungsstils. Andreas, wie geht's denn jetzt weiter, also mit Rodrigo Duterte vor dem Internationalen Strafgerichtshof, aber auch mit seinem Bürgermeisterposten, weil gewählt ist er ja eigentlich.
Also in Den Haag geht es im September weiter, da findet formell die erste Anhörung statt vor Gericht. Mit dem Bürgermeisterposten, das ist ein bisschen unklar, weil es gibt keinen Präzedenzfall, wo ein Bürgermeister gewählt wird, der nicht mal im Land ist und im Gefängnis in Europa sitzt. Hier kommt Dutertes Familie ins Spiel. Sein Sohn Sebastian, sein jüngster Sohn, wurde zum Vizebürgermeister gewählt, nachdem er jetzt gerade Bürgermeister war. Er tritt eigentlich ins zweite Glied. Mhm. Man muss einfach wissen über Davao, dass eigentlich tatsächlich die Mitglieder der Familie Duterte ständig diese Stadt regiert haben, sei es Duterte selber, sei es sein Sohn, sei es seine Tochter Sarah, die mittlerweile Vizepräsidentin der Philippinen ist.
So ein richtiger Clan. Gab es denn da nie ernsthafte Konkurrenz?
In Davao hat sich, glaube ich, nie jemand getraut, sie wirklich herauszufordern. Auf nationaler Ebene gibt es Konkurrenz. Es gibt in der philippinischen Politik ist vieles unter Familien aufgeteilt und im Moment gibt es zwei Familien, die sich um die Macht streiten. Die einen sind die Dutertes und die anderen sind die Marcos. Der Präsident ist im Moment Ferdinand Marcos. Sein Vater war auch schon Präsident der Philippinen und wurde dann, als er seine Amtszeit beendet hatte, wurde er zum Diktator der Philippinen. Sarah Duterte, Dutertes Tochter, ist die Vizepräsidentin. Sie und Marcos waren eigentlich einmal Verbündete. Dann ist das zerbrochen und mittlerweile beschuldigen sie sich so gegenseitig der Mord. Komplotte gegeneinander.
Mordkomplotte? Also so zwei Clans, die sich irgendwie aufs Blut bekämpfen, mal gemeinsam, mal gegeneinander. Es klingt wie so eine Soap Opera, wenn es nicht so ernst wäre.
Ja, das klingt alles auch sehr amüsant, wenn es nicht so ernst wäre. Das sind zwei Familien, die sich auf der politischen Bühne bekriegen und das lähmt natürlich ein Land, weil es geht eigentlich im Moment in den Philippinen nur um die Machtverteilung. Probleme, die das Land hat, werden nicht angegangen, sei es die Armut, sei es die Korruption. Und diese Verhaftung von Rodrigo Duterte kommt jetzt noch dazu, dass Duterte-Lager beschuldigt die Marcos, dass das ein politischer Schachzug gewesen ist, diese Auslieferung, und dass man ihn gar nicht hätte verhaften sollen oder gar nicht hätte ausliefern sollen nach Europa.
Aber das heißt, da geht es eigentlich nur um Rache eines Konkurrenten bei dieser Auslieferung und nicht darum, dass irgendwie wirklich Gerechtigkeit hergestellt werden soll.
Das würde ich nicht sagen, einfach weil in den vergangenen Jahren so viele Menschen in den Philippinen gearbeitet haben, dass diese Ungerechtigkeit, dieser Drogenkrieg, für den nie jemand verurteilt wurde, trotz der 30.000 Tote, dass dieser vor einem Gericht verhandelt wird. Da hat die Zivilgesellschaft extrem viel gearbeitet, die Kirche, die katholische Kirche in den Philippinen hat sich auch beteiligt, dass die Täter und vor allem das Rodrigo Duterte sich vor Gericht verantworten muss für seine Taten.
Andreas, ganz herzlichen Dank.
Danke dir.
Das war unser Akzent mit Südostasien-Korrespondent Andreas Babst. Er hat eine längere Reportage aus Davao geschrieben, wo man sieht, wer Duterte eben gewählt hat und wer nicht. Die könnt ihr nachlesen mit einem NZZ-Abo. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich bin Antonia Moser und bis bald.